Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Jimi Hendrix und der Star-Spangled Banner aufgenommen im Woodstock Festival 1969 im August. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Bei mir zu Gast ist heute Horst Tonn, Professor für Amerikanistik an der Uni Tübingen. Horst, ich grüße dich ganz herzlich.
Ja, ich grüße dich auch, Uli.
Hi.
Danke für die Einladung.
Wir sitzen ja in verschiedenen Studios aus Pandemiegründen. Wir sind verbunden, audio- und videomäßig. Ja, Horst, heute ist Wahltag in den USA, Tag der Entscheidung. Entweder nochmal 4 Jahre Donald Trump oder Wechsel zu Joe Biden. Wir wollen heute vor allem reden über die USA als die gespaltene Nation, über ein Land der krassen Gegensätze, über eine der ältesten Demokratien der Welt, aber auch über den fast unversöhnlich anmutenden Rassismus. Horst, du hast ganz lange Zeit in den USA gelebt und gelehrt, unter anderem in Harvard und an der Universität von Kalifornien in Irvine. Harvard liegt ja bei Boston, also an der Ostküste. Wie hast du die Unterschiede im Lebensgefühl wahrgenommen zwischen der Ostküste und der Westküste und vielleicht dem Zentrum im Rust Belt in der Mitte?
Ja, also die Ostküste, ich fange mal damit an, wenn wir in New York sind, wenn wir in New England sind, dann mutet uns in einem politisch liberalen, kulturell extrem vielfältigen, bunten, urbanen Umfeld die USA sehr ein gutes Stück auch vertraut an. Das ist sozusagen ein sehr liberales Umfeld. Da fühlt man sich als Europäer sehr, sehr wohl. Kalifornien muss man jetzt ein Stück unterscheiden, ein bisschen auch zwischen Nord- und Südkalifornien. Irvine liegt in Orange County und Orange County ist sehr stark mit der Person von John Wayne etwa verbunden. Das ist eines der reichsten und gleichzeitig aber auch konservativsten Countys. Da sieht man das Geld auf der Straße, beziehungsweise da sieht man das Geld in den Wohngegenden oder kann es an den Wohngegenden ablesen und auch an den Automobilen, die sich dort über die Straße bewegen. Und guckt man sich Kalifornien insgesamt an, Nordkalifornien wiederum sehr liberal, sehr weltoffen, eine der Wiege der Counterculture, der Gegenkultur der 60er Jahre, wie du es ja eben auch schon angedeutet hast. Und wenn wir uns jetzt mal so die Verhältnisse im Hinblick auf die Wahlen angucken, dann wird die amerikanische Landkarte ja in blaue und in rote Felder. Und dazwischen gibt's dann grau und gelb oder Farbabstufungen.
Das sind die Swing States.
Das sind die Swing States und das sind die Staaten, wo man nicht so genau weiß, wie das Ganze ausgehen wird.
Du hast gerade gesagt, dass die Kalifornier an sich schon als liberal gelten. Es gibt zwar auch so konservative Landstriche dort. Aber warum ist denn das so? Warum gelten zum Beispiel die Texaner als extrem konservativ? Das ist ja auch im Süden, aber eben nicht an der Westküste, sondern eben eher im Zentrum.
Warum gelten die Konservativen? Also ich glaube, das hat viel, die Mitte des Landes ist einmal verbunden mit dem konservativen Süden, dessen Geschichte aus der Sklaverei heraus und bis hin in die Rassentrennung der 60er und 70er Jahre hinein. Und bis heute mit sehr, sehr angespannten Rassenkonflikten zu tun hat. Texas, Arizona, New Mexico, der sogenannte Südwesten, hat noch so etwas in mancher Hinsicht Frontierhaftes. Das heißt, sehr stark geprägt durch ein ländliches Lebensumfeld und dementsprechend konservativere Verhältnisse. die sich deutlich absetzen von dem, was dann Richtung Küsten sichtbar ist. Wobei man immer wieder auch einschränken muss. Ich habe ja ein Jahr in Austin, Texas gelebt und bin da nicht so ganz zuversichtlich hingefahren. Aber man hat eben auch etwa in Texas oder in den Südstaaten im Umfeld der großen Universitäten, der Universitätsstädte sozusagen große Inseln, große liberale Inseln. Und nicht zuletzt spielt, glaube ich, in Texas auch die Musik da eine große Rolle. For better and for worse. Texas ist die sozusagen die Zentrale oder eine der Zentralen neben Nashville der Country-Musikszene und gleichzeitig aber auch des progressiven Country. Und diese musikalische Prägung spielt kulturell eine große Rolle.
Hast du denn gleich eine Knarre gekauft, als du dort in Texas warst?
Ich habe tatsächlich in meinen Zeiten in den USA zum ersten Mal Knarren gesehen. Leute haben mir beim Trampen ihr Handschuhfach aufgemacht und haben mir gezeigt, ich habe eine dabei. So ist Amerika. Also sie haben sich sozusagen mir offenbart.
Hast du das verstehen können? Ich meine, wenn man so aus Deutschland kommt, aus Europa, ist es ja, also ich habe Kriegsdienst verweigert.
Ich auch.
Ich habe irgendwie nie irgendwie eine Waffe in der Hand gehabt, als Kind vielleicht mal so eine Schreckschusspistole. Ja. Aber ich habe auch Freunde in Amerika, da ist eine Nachbarin umgebracht worden, allerdings in Maine oben, ja, also ziemlich weit Richtung Kanada. Und dann kam der Sheriff irgendwann mal zu Besuch und hat, dann haben sie auch gefragt, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und dann hat er zu ihnen gesagt, ja, get your gun.
Ja.
Also sprich, es ist eigentlich ein Offenbarungseid gewesen.
Das ist sozusagen diese kulturelle Prägung, die sehr stark ist. Ich habe ich war in den 70er Jahren in den USA und es hat mich immer sehr irritiert, dass damals schon auch die Polizei ihre Waffen sehr, sehr offen trug. Das kannte ich nicht. Nach meiner Erinnerung war es bei uns so, dass die sehr dezent und sehr verdeckt ihre Waffen getragen haben. Und in Texas hat man natürlich, das Jagen spielt eine große Rolle und die Texaner haben sozusagen ihre Gun Racks auf ihren Pickups. Und wenn man einfach im Straßenverkehr sich bewegt, dann sind dort offen die Gewehre präsent. Mhm. Das ist das ist für eine europäische Seele etwas irritierend. Aber man gewöhnt sich an so manches.
Ich habe allerdings gelesen, dass nicht alle US-Amerikaner eine Waffe haben. Also es sollen nur 22% sein. Aber die haben dann bis zu 150 Stück, ja, oder gelten als Super-Owner. Und da ist es natürlich dann auch so, dass die zum Teil auch so Kriegswaffen haben, Schnellfeuergewehre und so weiter, die bei uns unter das Kriegsrecht, Kriegswaffengesetz fallen, die man überhaupt nicht im Privathaushalt eigentlich halten darf. Aber du hast es vorher schon angesprochen, Stichwort Rassismus. Wie würdest du das kennzeichnen? Sind die USA ein Gefängnisstaat zum Beispiel? Also es leben 2,5 Millionen in amerikanischen Gefängnissen. Die meisten sind Afroamerikaner, Hispanics. Die Afroamerikaner, das habe ich in der Süddeutschen vorige Woche gelesen, die haben im Schnitt eine um 20% längere Haftstrafe.
Ja. Also der Rassismus zeigt sich ganz sicher in der Art und Weise, in der Häufigkeit, wie Afroamerikaner in die Fänge der Justiz geraten. Es zeigt sich dabei, zu welchen Haftstrafen sie gegebenenfalls verurteilt werden. Und wir haben eben, zum einen ist das Gefängnissystem privatisiert und damit ist es eine blühende Branche, die sozusagen auf möglichst viele Insassen ausgelegt ist. Und dass da überproportional Afroamerikaner betroffen sind, dass das Justizsystem sozusagen durchgängig in der Art und Weise des Kontakts im Alltag, im öffentlichen Leben, bis hin dem Anteil derer, die in den Gefängnissen sind, erschreckend und nicht nachvollziehbar natürlich auch zu einer Verschärfung der Konflikte zwischen Schwarz und Weiß beiträgt.
Der Marsch auf Washington 1963 ist ja jetzt bald 60 Jahre her. Martin Luther King hat damals eine fulminante Rede gehalten, die sehr, sehr berühmt ist. I have a dream, hat er gesagt, also ich habe einen Traum. Was ist davon übrig oder wurde da überhaupt etwas wahr, kann man sagen? Was hat sich in den letzten 60 Jahren getan oder ist der Rassismus eigentlich noch schlimmer geworden?
Das ist, also zunächst einmal muss man sagen, es hat sich etwas geändert im Hinblick auf die Gesetzgebung und den rechtlichen Status von Afroamerikanern. Die Rassentrennung im öffentlichen Raum ist abgeschafft worden durch die Gesetze, die in den 60er Jahren erlassen wurden. Es wurden auch weitergehende Gesetze, die Bürgerrechte von Afroamerikanern und anderen Minderheiten gestärkt haben. Andererseits sind wir jetzt an einem Punkt, wo man doch sehr ernüchtert feststellt, der Rassismus hat sich verändert, er hat sich verlagert. Es findet jetzt nicht mehr über Segregation statt, sondern er findet über strukturelle Ausgrenzungen statt. Das heißt, der Zugang zu Bildungseinrichtungen, der Umgang mit der Polizei, mit öffentlichen Institutionen, die, wenn wir jetzt dann auch zu den Wahlen kommen, die Tatsache, dass die Voter Registration, also erstmal die Inanspruchnahme des Wahlrechts nicht so einfach und selbstverständlich ist, wie wir das von uns kennen. Das wären Beispiele dafür, wo man vom Ergebnis her auch jeweils eindeutig ablesen kann. Ausgrenzung, Rassismus, die weiter sich fortsetzende Gewalt gegen Afroamerikaner, am spektakulärsten deutlich an Fällen wie George Floyd und anderen in der jüngsten Vergangenheit, aber das hat eine Kontinuität.
Noch in den 30er Jahren waren Lynchmorde von Weißen an Schwarzen an der Tagesordnung. Jetzt kommt ein Song. Die große afroamerikanische Sängerin Billie Holiday erzählt in ihren Liedern von diesem Rassismus, der in den 30er, 40er Jahren noch viel, viel stärker spürbar war, als es heute vielleicht der Fall ist. Wir bringen jetzt ihren Song Strange Fruit aus dem Jahr 1939. Die deutsche Übersetzung hat Nuri Rasidova eingesprochen.
Im Süden tragen die Bäume seltsame Früchte. Blut auf ihren Blättern, Blut an ihren Wurzeln. Schwarze Körper schwingen im Wind des Südens. Seltsame Früchte baumeln an den Pappeln. Eine idyllische Szene im auch so freundlichen Süden. Die herausquellenden Augen, der verdrehte Mund. Der Duft der Magnolien. Süß und frisch. Dann plötzlich der Geruch von verbranntem Fleisch. Krähen werden diese Frucht pflücken. Der Regen wird auf sie niederprasseln und der Wind an ihr rütteln. Die Frucht wird in der Sonne verwesen und schließlich vom Baum fallen. Eine seltsame, bittere Ernte. Strange Fruit von Billie Holiday.
Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Mouth, scent of magnolia. sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry.
Dirty cold to go, been cold since cold flow. Got a wire to enlarge and I set a fire down below. I hang it up when you say sorry, didn't know. Probably got a year, 10 to go, so let's go. I don't really know how to go slow.
Just got done walking in the snow.
Goddamn, that motherfucker's cold. Hey, you in the wrong mode, you open and close, you know holes, no go. This whole world's a shit mode, built to the brim like Gitmo. When you think it don't get more low, with limbo to the sticks on flow. All oppression's born of lies, I don't make the rules, I'm just one guy. All due respect to getting spit on's how respect is now defined. Hungry for truth, but you got screwed and drank the Kool-Aid. There's a line, it ends directly at the edge of a mass grave that's their design. Funny fact about a cage, they're never built for just one group. So when that cage is done with them and you still pour it, come for you. The newest, lowest on the totem, well golly gee, you have been used. You have to build a death machine that down the line will kill you too. Christians, y'all are different. Kids in prisons ain't a sin shit. Even one scrap of what Jesus taught connected, you'd feel different. What a disingenuous way to piss away existence. I don't get it. I say you lost your goddamn minds if y'all possess one to begin with.
Just got done walking in the snow. Goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow. Goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow. Goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow. Goddamn that motherfucker cold.
From the ages 1 to 4, around the age of 5, you shipped away for your body to be stored. They promise education, but really they give you tests and scores. And they predict in prison population by who's scoring the lowest. And usually the lowest scores, the poorest, and they look like me. And every day on the evening news, they feed your fear for free. And you so numb, you watch the cops choke out a man like me. Until my voice goes from a shriek to whisper, I can't breathe. And you sit there in house on couch and watch it on TV. The most you give's a Twitter rant and call it a tragedy. But truly the travesty, you've been robbed of your empathy. Replaced it with apathy, I wish I could magically fast forward the future so then you can face it and see how fucked up it'll be. I promise I'm honest, they coming for you the day after they coming for me. I'm Rita Chomsky, I'm Reed Bukowski, I'm laying low for a week. I said something on behalf of my people and I popped up in WikiLeaks. Thank God that I'm covered, the devil can smother, then you know the evil don't sleep. Dick Gregory told me a couple of secrets before we lay down in his grave. All of us serve the same masters, all of us nothing but slaves. Never forgetting the story of Jesus, the hero was killed by the state.
Just got done walking in the snow, goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow, goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow, goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow, goddamn that motherfucker cold.
Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute am 3. November 2020 ist die Wahl in den USA. Zu Gast im Studio ist Horst Tonn, Professor für Amerikanistik an der Uni Tübingen. Run the Jewels sang gerade, alle Unterdrückung ist aus Lügen geboren. Da geht es um Tod eines 18-jährigen afroamerikanischen Schülers. Der ist 2014 in Ferguson, Missouri, zu Tode gekommen und die Grand Jury lehnte ein Verfahren ab. Also sprich, die Polizisten, die ihn umgebracht haben, die sind nach wie vor im Dienst. Horst, warum hast du diesen Song für unsere Sendung rausgesucht?
Ich habe ihn rausgesucht, weil Run the Jewels, das ist ein Duo LP und Killer Mike. Und Killer Mike ist nicht nur ein prominenter Vertreter des Conscious Rap, also des politischen Rap. Hier wird ja Polizeigewalt thematisiert. Hier wird problematisiert die Verlogenheit und die Manipulation in den Medien und in der öffentlichen Diskussion. Und Killer Mike ist auch einerseits ein Aktivist aus Atlanta, Georgia, der dort sozusagen in der Bürgerrechtsbewegung sehr, sehr aktiv ist. Und Killer Mike, für diejenigen, die da nochmal zurückgehen wollen, hat nach der Ermordung von George Floyd im Mai dieses Jahres eine der bewegendsten Reden an die afroamerikanische Bevölkerung gerichtet. In dem Tenor einerseits, und das macht die ganze Problematik, bringt die sehr anschaulich, Killer Mike kommt aus einer Familie, in der sehr viele Polizisten sind.
Du hast promoviert über die Literatur der mexikanischstämmigen Menschen in den USA, soweit ich informiert bin.
Ja.
Und du bist ein ganz großer Experte für die hispanisch-amerikanische Kultur. Was hast du empfunden, als Präsident Trump begann, eine Mauer da an die Grenze zu Mexiko zu bauen?
Meine Gefühle zu beschreiben ist sehr, sehr, sehr schwer. Es ist eigentlich wie ein Riesenalbtraum. Der Versuch, also jetzt die Grenze abzuschotten, ist genauso vergeblich natürlich, wie absurd und brutal und unmenschlich. Wir haben ja mittlerweile auch diese Bilder gesehen, wo sich Familien durch die Streben dieser Mauer nur noch sehen können. Die Mauer ist sehr unvollständig und sie wird immer unvollständig bleiben. Sie ist für mich letztendlich ein Symbol für diese Abschottungspolitik. America first. Alles, was außerhalb der Grenzen der USA passiert, wird ausgegrenzt, wird dämonisiert, wird verteufelt. Ob das jetzt die europäischen NATO-Partner sind oder die Nachbarstaaten in Mexiko und in Zentralamerika, das Muster ist im Wesentlichen das Gleiche und das ist bestürzend.
Nun war das ja eigentlich ein Dekret, er hat ja nicht die Mehrheit im Parlament. Ja?
Mhm.
Das heißt, es ist ja eigentlich undemokratisch, was er macht oder gemacht hat. Mit der Mauer und auch mit anderen Dekreten, die er erlassen hat.
Das ist zum einen in der Rolle des amerikanischen Präsidenten tendenziell so angelegt, der ja über eine sehr viel größere Machtfülle verfügt, als wir das in unserer parlamentarischen Demokratie uns vorstellen können. Und jetzt kommt noch hinzu, dass sozusagen Trump die ihm zur Verfügung stehenden Mechanismen, wie eben über Dekrete zu regieren, in einer Art und Weise benutzt hat und da auch Grenzen überschritten hat, die alle oder die meisten anderen Präsidenten vor ihm respektiert haben. Das heißt, das Prinzip, dass man auf der Basis von Zustimmung reagiert, das ist in erster Linie natürlich der Senat und das House of Representatives. Und dass man darüber hinaus natürlich auch auf die Akzeptanz der Bevölkerung orientiert, dass man versucht, transparent zu sein und seine Entscheidungen zu begründen. Dieses Verhältnis hat Trump auf eine verheerende Art und Weise in Grund und Boden geritten. Und ich glaube, das erklärt auch ein gutes Stück weit die emotionale Aufladung, die wir im Moment in den USA beobachten können.
Stichwort Geburtsfehler der Demokratie, Fragezeichen. Es gibt ja dann noch diesen Supreme Court, das ist das oberste Gericht, also vergleichbar mit unserem Bundesverfassungsgericht vielleicht. Und es ist seit Anfangszeiten der amerikanischen Verfassung, glaube ich seit 1789, ist es da. Und ursprünglich waren das 6 Richter, dann sind es 9. Aber es ist jetzt so, dass die VertreterInnen, die dort RichterInnen sind, lebenslänglich haben quasi. Also die dürfen bis zum Ableben dort Recht sprechen. Und jetzt ist eben so, dass durch das, dass die jetzt gerade einen Wechsel haben, die liberale Richterin Ruth Bader Ginsburg ist ja gestorben im September. Und jetzt ist die neue Kandidatin von Trump innerhalb kürzester Zeit inauguriert worden, ist die Amy Coney Barrett, die als sehr, sehr konservativ gilt. Das heißt, die Republikaner haben jetzt eine Mehrheit von 6-3 im Supreme Court. Ist denn das einer der Geburtsfehler der amerikanischen Demokratie gewesen oder kann man das nicht so sagen?
Also die Formulierung Geburtsfehler weiß ich nicht. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass eben tatsächlich sozusagen dass die Grundarchitektur der amerikanischen Demokratie aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert herrührt. Das gilt auch für das Wahlverfahren.
Da gab es überall noch Königreiche.
Da gab es sonst, da und waren Kaiser, die Amerikaner ne? ganz weit vorne. Und sie waren ja tatsächlich, das war die erste westliche Demokratie. So. Und das erklärt natürlich auch zum Teil, warum da Dinge in Kraft gesetzt wurden, die aus einer heutigen Perspektive jetzt nicht mehr so plausibel oder auch effektiv sind. Die Nominierung der neuen Richterin, die Trump jetzt gerade in den letzten Wochen noch vorgenommen hat, ist ein weiteres Beispiel für diesen eklatanten Vertrauensbruch. Es war bis jetzt immer üblich, dass wenn ein Posten im Supreme Court frei wurde, im letzten Jahr einer Amtszeit, dass dann der amtierende Präsident gesagt hat, diese Entscheidung für die Neubesetzung des obersten Gerichtshofs hat so weitreichende Konsequenzen, weil die eben auf Lebenszeit ernannt werden, dass das sozusagen in die Zuständigkeit des Nachfolgers folgen soll. Das hat Trump jetzt auch auf das Brutalste unterbrochen und hier kurzfristig noch eine Person installiert. Manche sagen auch schon mit Blick auf mögliche Wahlanfechtungen, die dann in letzter Instanz auch möglicherweise vor dem Supreme Court verhandelt werden würden. Und wenn es denn dazu kommen sollte, dann hat Trump tatsächlich dort mittlerweile im Moment eine komfortable Mehrheit.
Wobei offensichtlich, soweit ich jetzt nachgelesen habe, ist die Zahl in der Verfassung nicht festgelegt. Die Zahl kann offenbar mit einer gewissen Mehrheit jederzeit geändert werden. Also sprich, die Demokraten hätten theoretisch die Möglichkeit zu sagen, okay, es sind jetzt 9 RichterInnen im Supreme Court, wir machen jetzt halt mal 12.
Wenn die Demokraten, wenn es einen demokratischen Präsident gibt und wenn der auch über eine Mehrheit im Senat und Abgeordnetenhaus verfügt, dann kann man tatsächlich die Gesamtzahl der obersten Richter variieren, verändern. Das war jetzt auch ein großes Thema, aber das ist natürlich auch ein heikles Thema, weil so eine Entscheidung sofort unter dem Verdacht steht, man verändert den Gerichts, die Zusammensetzung des obersten Gerichtshofs aufgrund von sehr offensichtlichen Parteiinteressen. Da würden andere jetzt sagen, ja, der Dammbruch ist jetzt passiert, sozusagen, hat Trump vollzogen mit dieser Ernennung und da muss man drauf reagieren. Grundsätzlich bleibt aber natürlich der Respekt vor dem obersten Gerichtshof als einer Instanz, an die man nicht ohne Not herangehen sollte.
Aber sowas wie ein lebenslanges Richteramt ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
Das, ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich nicht, nein.
Aber es ist schwierig, sowas zu ändern, weil die brauchen für manche Entscheidungen brauchen die 75% Mehrheit. Also da reicht nicht die Zweidrittelmehrheit.
Ja, ja.
Also deshalb ist es wahrscheinlich ja so schwierig, dass sich irgendwas tut. Also sprich, diese Verfassung ist quasi in Beton gegossen, wenn man so will, in manchen Teilen.
Ja, und natürlich sind auch die, haben wir sehr oft wechselnde Mehrheiten und auch nicht besonders stabile Mehrheiten im Abgeordnetenhaus und im Senat. Alle zwei Jahre wird ein Teil dieser beiden Häuser neu gewählt. Da kommt es immer wieder zu Verschiebungen. Und für größere Eingriffe in die Gesamtarchitektur braucht man eine sehr überzeugende Mehrheit, nicht nur was die Abstimmungsverhältnisse angeht, sondern dann eben auch sozusagen als etwas, was von der Bevölkerung mitgetragen werden kann oder zumindest von einer substanziellen Mehrheit der Bevölkerung.
Nachher spreche ich mit Horst Tonn noch über das System Trump und ob er womöglich das ganze demokratische System aushöhlen könnte.
It was a dark day in Dallas, November 63. A day that will live on in infamy. President Kennedy was a rattle high. Good day to be living and a good day to die. Being led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am? Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. Was a matter of timing, and the timing was right. You got unpaid debts, we've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect. We'll mock you and shock you, and we'll put it in your face. We've already got someone here to take your place. The day they blew out the brains of the king, thousands were watching, no one saw a thing. It happened so quickly, so quick by surprise, right there in front of everyone's eyes. Greatest magic trick ever under the sun, perfectly executed, skillfully done. Wolfman, oh Wolfman, oh Wolfman, howl. Rub-a-dub-dub, it's a murder most foul. Hush, little children, you'll understand. The Beatles are coming, they're gonna hold your hand. Slide down the banister, go get your coat. Ferry cross the Mersey and go for the throat. There's three bumps coming all dressed in rags.
Ja, das ist der Song Bob Dylan mit Murder Most Foul. Ihr hört Radio Mikro Europa heute zu den Wahlen in den USA. Bei mir zu Gast ist der Tübinger Amerikanist Horst Tonn. Ja, Murder Most Foul ist das jüngste lyrische Meisterwerk des Nobelpreisträgers. Der Song ist aber fast 17 Minuten lang und wir können ihn leider halt nicht ausspielen. Bob Dylan singt darin auch vom Albtraum des Alltags in den USA. Horst, was hat dich dazu bewogen, diesen Song auszuwählen?
Zum einen, Bob Dylan hat diesen Track im März diesen Jahres herausgegeben. Vermutlich schon als eine sehr frühe Reaktion auf die Corona-Pandemie, die sich da abzeichnete. Murder Most Foul ist sozusagen ein sehr, wie der Ton auch wiedergibt, ein sehr elegisches Stück, was als Bezugspunkt die Ermordung von John F. Kennedy im November 1963 nimmt und daraus eigentlich zwei Geschichten erzählt. Einmal ist es eine Geschichte, die das Kennedy-Attentat als Ausgangspunkt für einen, kann man sagen, vielleicht moralische Aushöhlung der amerikanischen Gesellschaft über die letzten Dekaden hinweg nimmt. Und zum anderen aber auch eine Geschichte erzählt, die durch das gesamte 20. Jahrhundert hindurch die Vitalität, die Kreativität der verschiedenen Stimmen, der Musik, des Films, der Populärkultur, der Künstler nachzeichnet. Also im Grunde so eine sehr traurige Geschichte erzählt. Und gleichzeitig evoziert sie eine robuste, starke kulturelle Tradition, in der wir ja auch alle als deutsche Europäer irgendwo stehen, die deren Leben ohne den amerikanischen Film, ohne amerikanische Musik und ohne andere Teile der amerikanischen Populärkultur gar nicht denkbar ist.
Aber nun ist Donald Trump gerade das Gegenteil. Also er hat wohl allein in den ersten 700 Tagen im Amt etwa 500 Menschen auf Twitter wirklich massiv beleidigt. Es hat ja nichts mehr mit Diplomatie zu tun, sondern er ist ja wirklich auf Krawall gebürstet. Also so nehme ich es jedenfalls ein. Wie schätzt du denn die Wirkung? Also wenn man jetzt den Song von Bob Dylan nochmal im Hintergrund oder im Hinterkopf hat, wie schätzt du die Wirkung auf die amerikanische Gesellschaft ein, wenn so jemand im Amt ist, der im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, was Bob Dylan gesungen hat über den Mord an John F. Kennedy und einen weiteren Mord gab es ja auch und noch einen, Martin Luther King, und Robert Kennedy ist auch ermordet worden. Fängt es denn jetzt wieder an? Also meine Frage, oder? Muss man nicht Angst haben, dass es jetzt wieder anfängt?
Also Gewalt liegt in der Luft. Heute, wir sehen die Bilder aus den USA, in Washington, New York, in anderen Großstädten, werden die Geschäfte verbarrikadiert. Der Wahlausgang ist letztendlich ungewiss. Niemand kann vorhersehen, was heute Abend und in den darauffolgenden Tagen passieren wird. Die Situation ist extrem angespannt. Es gibt Beobachter, die einen Bürgerkrieg heraufziehen sehen. Ich halte das für übertrieben, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es zu größeren Unruhen, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen in amerikanischen Großstädten kommen kann, sollte denn eines der befürchteten Szenarien eintreten. Und das wäre einmal, Trump erklärt sich einfach zum Sieger an einem bestimmten Punkt der Wahl oder die Auszählungen, Anfechtungen, Gerichtsurteile, die eingeholt werden, erstrecken sich über Wochen hin. Und
da gibt's ja dann diesen sogenannten Safe Harbor Day am 8. Dezember. Bis dahin muss im Prinzip feststellen, welche Wahlmänner die einzelnen Staaten nach Washington schicken, um im Januar dann den Präsidenten auszuwählen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das sozusagen als Vergewisserungsstützpfeiler im Moment reicht. Das ist über einen Monat hin. Und wenn diese Ungewissheit und auch diese zunehmende Aggressivität, Trump hat das im Grunde schon angedeutet. Er hat gesagt, ich kann die Wahl eigentlich nur verlieren durch Manipulation der anderen Seite. Er hat auch gesagt, es muss eigentlich einen Sieger am Wahlabend geben. Alles andere wäre unamerikanisch. Wobei es viele Beispiele dafür gibt, dass die Auszählungen bei engem Wahlausgang sich immer noch hingezogen haben, also dass es tatsächlich keinen Sieger gegeben hat. Das heißt, da ist eine gewisse Strategie erkennbar, die auf eine große Verunsicherung und Destabilisierung der öffentlichen Diskussion, aber auch des öffentlichen Lebens in den USA hinführen kann. Nimmt man kombiniert man das jetzt nochmal mit der extremen Verunsicherung durch die Corona-Pandemie, dann ist es sehr beunruhigend, was wir da gerade in den USA beobachten.
Nun gilt ja eins als sicher, dass es nur zwei Amtsperioden gibt. Aber das hat es ja auch schon mal, also da hat es ja auch schon mal andere Regelungen gegeben. Ich vergleiche zum Beispiel 30er Jahren Roosevelt, der hat drei Amtsperioden gehabt. Welche Möglichkeiten hätte denn Trump zu sagen, ich trete jetzt nach zwei Amtszeiten immer noch nicht ab, wie Putin? Ja, der hat ja irgendwie gleich alles verändern lassen. Würde diese Möglichkeit in Amerika, in den USA, gäbe es sowas auch?
Dann müsste er diesen Verfassungszusatz, also Roosevelt ist vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges. Die USA waren mitten im Krieg. Mhm. Und daraufhin ist Roosevelt noch einmal wiedergewählt worden. Daraufhin hat es aber in den 50er Jahren einen Verfassungszusatz gegeben. Und die Verfassungszusätze haben den Status der Verfassung, der diese Einschränkung auf zwei Amtszeiten festlegt. Wenn also jemand Ambitionen hat, über zwei Amtszeiten hinaus zu regieren, dann müssten, wie gesagt, dann auch wiederum Mehrheitsverhältnisse da sein, die es ihm ermöglichen würden, die Verfassung zu ändern.
Das wären dann zwei Drittel oder wären das 75%?
Das weiß ich nicht so genau. Aber es ist eine hohe Mehrheit, die eigentlich nicht absehbar ist. Vor allen Dingen, weil es werden ja parallel auch Abgeordnete und Senatoren gewählt. Da gibt es viele, in vielen Staaten gerade Situationen, wo alteingesessene republikanische Senatoren sehr um ihre Sitze bangen müssen. Da wird es Verschiebungen geben, tendenziell zugunsten der Demokraten.
Nach der nächsten Musik unternehmen wir noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Wohin werden die USA steuern und was können wir hier in Europa tun?
God bless you if it's good to you. America, please take my hand. Can you help me understand?
New Kung Fu Kenny!
Throw a stake off the ark to a pool full of sharks, he'll take it. Leave him in the wilderness with a sworn nemesis, he'll make it. Take the gratitude from him, I bet he'll show you some more. I chip a nigga a little bit of nothing. I chip a nigga a little bit of nothing. I chip a nigga a little bit of nothing. I chip a nigga, then throw the blower in his lap. Walk myself to the court like, bitch, I did that, X-rated. Johnny don't wanna go to school no more, no more. Johnny said books ain't cool no more. Johnny wanna be a rapper like his big cousin. Johnny caught a body yesterday out hustling. God bless America, you know we all love him.
Yesterday I got a call like from my dog, like 101. Said they killed his only son because of insufficient funds. He was sobbing, he was mobbing, way belligerent and drunk. Talking out his head, philosophing on what the Lord had done. He said, Kid, can you pray for me? It been a fucked up day for me. I know that you anointed, show me how to overcome. He was looking for some closure, hoping I can bring him closer to the spiritual. My spirit do no better, but I told him I can't sugarcoat the answer for you. This is how I feel. If somebody killed my son, that means somebody getting killed. Tell me what you do for love, loyalty and passion of all the memories collected, moments you can never touch. I wait in front of niggas, spot and watch him hit his block. I catch a nigga leaving service if that's all I got. I chip a nigga, then throw the blower in his lap. Walk myself to the court like, bitch, I did that. Ain't no black power when your baby killed by a coward. I can't even keep the peace. Don't you fuck up 1 hour, it be murder in the street. It be bodies in the hour, ghetto burby on the street. Paramedics on the dial, let somebody touch my mama, touch my sister, touch my woman, touch my daddy, touch my niece, touch my nephew, touch my brother. You should chip a nigga, then throw the blower in his lap. Matter of fact, I'm about to speak at this convention, call you back.
All right, kids, we're gonna talk about gun control.
Pray for me.
Drumming.
Joseph. The great American flag is wrapped and dragged with explosives. Composed of disorder, sons and daughters, barricaded blacks and borders. Look what you taught us. It's murder on my street, your street, back streets, Wall Street, corporate offices, banks, employees, and bosses with homicidal thoughts. Donald Trump's in office. We lost Barack and promised to never doubt him again. But is America honest or do we bask in sin? Pass the gin. I mix it with American blood, then bash your men. You crippin' or you married to blood? I'll ask again. Oops, accident. It's nasty when you set us up, then roll a dice to bet us up. You overnight the big rifles, then tell Fox to be scared of us. Gang members or terrorists, etc., etc. America's reflections of me, that's what America does.
It's not a place.
Mit Kendrick Lamar und Triple X sind wir wieder zurück im Tübinger Campusfunkradio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Zu Gast im Studio ist heute Horst Tonn, Professor für Amerikanistik hier an der Uni. Horst, die amerikanische Verfassung ist jetzt fast 250 Jahre alt und die Mitglieder des Supreme Courts, haben wir vorhin schon gehört, die haben das Amt lebenslang. Sowas gibt's heute nur noch in Monarchien, also Queen Elizabeth, ja, ist noch dran, lebenslang, aber die hat ja auch nicht diese Macht, wie jetzt wir das gehört haben beim Supreme Court. Gehört denn die amerikanische Verfassung, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, da nicht in diesem Punkt mal ein bisschen reformiert?
Zweifellos wären da Anpassungen wünschenswert und nötig. Aber wie gesagt, ganz pragmatisch gesehen sehe ich keine stabile politische Formation. Auch nicht, wenn wir jetzt mal, also für mich der best anzunehmende Fall wäre ein klarer Biden-Sieg heute Abend oder in den nächsten Tagen. Nein, das würde, das wird es nicht geben, weil das dann, das hält das Land gar nicht richtig gut aus. Egal. Ein stabiler Biden-Sieg, auch mit Mehrheiten im Senat und Abgeordnetenhaus. Man muss hier noch etwas anderes verstehen, und das ist, glaube ich, die Tatsache, dass für die USA die Verfassung sozusagen ein Kernelement dessen ist, was man als Zivilreligion bezeichnen kann. Das heißt, wir haben es mit einem Land zu tun, wo sozusagen die eigene politische Verfasstheit mit all ihren Einzelteilen, die Verfassung, der Supreme Court, Washington, das Weiße Haus,
die Flagge,
ja, hat den Status einer Zivilreligion. Und das erklärt ein Stück auch, warum eben dass die Wahlkampfveranstaltungen und die Art und Weise, wie Wahlkampf getobt oder zelebriert wird, je nachdem, wie man es sehen will, da tobt ein Kampf um genau diese Tradition. Und deswegen ist es so viel schwerer, noch dazu in einem sehr zerstrittenen Land, in irgendeiner Weise an die Grundfesten zu gehen.
Ja, irgendwie hat man ja den Eindruck, neben der Flagge und neben dem, was du gesagt hast, dass der Rassismus irgendwie auch Teil davon ist. Also ja, so unverrückbar, wie das gerade im Moment erscheint.
Das ist leider, also wenn man das nochmal auch in dem historischen Bogen artikulieren will, die Verfassung hat ja das Wahlrecht nur für weiße Männer vorgesehen gehabt. Und das war ja auch lange Zeit so, dass nur weiße Männer wählen durften. Wenn man sich die Zusammensetzung von Senat und Abgeordnetenhaus heute anguckt, dann ist im Senat haben wir immer noch ca. 90% weiße Männer und im Abgeordnetenhaus 313 von 430. Das heißt, drei Viertel weiße Männer, 90% im Senat, ein weißer Präsident regieren dieses Land. Das heißt, wir haben eigentlich eine Kontinuität der White Supremacy. der Vorherrschaft der Weißen, die allerdings sowohl durch demografische Entwicklungen, also das starke Anwachsen der hispanischen Gruppen in den USA, der Anteil von anderen Einwanderergruppen, doch sehr, sehr in Frage gestellt ist. Mhm. Und in einer gewissen Weise ist das, was Trump repräsentiert und was seine Anhänger repräsentieren, auch sozusagen Last Stand im Kampf um die Dominanz der weißen Europäer als sozusagen der Macht, der ausschlaggebenden Machtkonstellation in den USA.
Nun war jetzt die Amtszeit von Trump geprägt durch zahllose Lügen, ich weiß nicht wie viel, also das kann, glaube ich, gar niemand zählen. Und diese Lügen wurden vor allem auch oder unter anderem in den neuen Medien verbreitet. Also 80%, das muss man sich vorstellen, der AmerikanerInnen sollen sich allein über Facebook, Twitter und Co. informieren. Also die klassischen Medien, sei es jetzt im Printbereich, im Hörfunk oder im Fernsehen, die finden eigentlich im Prinzip nur noch am Rande statt. Was mich jetzt noch zum Schluss interessieren würde, ist denn das ein Problem für die Zukunft?
Das ist definitiv ein Problem für die Zukunft, weil ich glaube, die neuen Medien, die digitalen Medien im Zusammenhang mit Trump, also jemand, der vom ersten Tag an die etablierte Presse, die seriöse Presse, diskreditiert, als Feind, als Fake News dämonisiert hat, sind eigentlich Brandbeschleuniger für den Populismus, für die kruden Vereinfachungen, die eben in diesem Informationstempo und in dieser kruden Zuspitzung. Ich kann vielleicht kurz ein Beispiel aus der ersten Debatte zwischen, oder zweite Debatte, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Biden sagt etwas über Klimawandel und die Notwendigkeit einer allmählichen Transformation der amerikanischen Industrien, die mit fossilen Energien befasst sind. Trump sagt, he is saying, dass die Ölindustrie zerstört werden muss. Am nächsten Tag wird das über die digitalen Medien verbreitet. Und in einem Bundesstaat wie Pennsylvania, der einer der entscheidenden Swing States ist, ist so eine Nachricht, da spielen die Mineralölindustrie und vor allen Dingen auch das Fracking eine ganz große Rolle. Mhm. Wenn da so eine Aussage in der verfälschenden Verkürzung ankommt, dann hat sowas gravierenden Einfluss auf auf das Wählerverhalten, weil die amerikanischen oder viele amerikanische Wähler, auch die, denen Trump nicht sympathisch ist, trennen zwischen der Person Trump und politischen Positionen, in erster Linie naheliegenden wirtschaftlichen Positionen und Interessen, die ihren eigenen Arbeitsplatz und die ihre eigene Region betreffen, und würden das zum Hauptkriterium für ihre Wahlentscheidung machen.
Mhm. Tja, würdest du oder was denkst du, geben ihm die Medien, also geben die Medien ihm eine zu große Plattform? Wäre das denn vielleicht besser, wenn man nicht jeden Tag oder jeden Tweet, den er abgelassen hat, sofort gleich irgendwie kommentiert oder veröffentlicht?
Ja, es ist einerseits so, andererseits so. Ich glaube, es muss immer, also da bin ich auch ganz in der Tradition der kritischen Theorie, Gegenöffentlichkeit. Öffentlichkeit braucht Gegenöffentlichkeit. Mhm. Wenn etwas entsteht, dann muss dem etwas gegengehalten werden. Die Washington Post und die New York Times machen das in den Anteilen eigentlich ganz gut, finde ich, dass sie also so sich gezielt mit substanziellen Themen zu Trump dann sehr stark positionieren. Aber jetzt nicht jeden Tag jede Lüge. CNN zählt jeden Tag die Lügen. Da hat natürlich ein aktueller Nachrichtensender auch eine andere Funktion als die Zeitungen.
Aber es ist auch eine Plattform.
Es ist auch eine Plattform, natürlich. Ja. Mhm. Und sie arbeitet ja auch mit anderen Plattformen. Also der Fernsehsender hat ja seine anderen Outlets, die auch präsent sind da.
Letzte Frage. Mhm. Gibt es denn den berühmten und viel zitierten amerikanischen Traum noch? Oder wird es ihn noch geben in 10 Jahren?
Es hat ihn so ja noch nie gegeben, sondern der amerikanische Traum hat immer hat sehr viele verschiedene Varianten gehabt. Ich glaube, ich bin ein bisschen ein Teil eines amerikanischen Traums, und das ist der amerikanische Traum, der sozusagen in den 50er und 60er Jahren nochmal sehr stark groß geworden ist. Der einer robusten Zivilgesellschaft, einer solidarischen, auf Neighborhood und Community basierenden Gesellschaft, die solidarisch agiert. Das zeigt sich an Themen wie der Umgang mit Corona. Das zeigt sich eben an Themen wie Gesundheitsvorsorge. Ich glaube, die Zeit des Träumens ist im Moment nicht da. Aber ein solider Biden-Vorsprung bei der Wahl, der dann auch über einen langen Zeitraum hinweg sozusagen eine Stabilisierung und eine Vergewisserung für viele amerikanische Bürger bedeuten könnte, das würde ich mir wünschen. Alle Kommentatoren sagen, und das muss man wohl auch so sehen, die Wunden, die nicht nur Trump, sondern die über die letzten Dekaden geschlagen wurden, die zu dieser extremen Polarisierung geführt haben, die werden sich nicht in wenigen, auch nicht in einer Biden-Amtszeit auflösen lassen, sondern das ist, da schauen wir auf eine lange Strecke hinauf.
Dann lassen wir das mal so als Orakel stehen.
Ja.
Damit wären wir am Ende unserer Sendung zum Wahltag in den USA angelangt. Bei mir zu Gast war Horst Tonn, Tübinger Professor für Amerikanistik. Horst, vielen Dank für unser Gespräch.
Ja, vielen Dank, Uli. Hat Spaß gemacht.
Diese und andere Sendungen findet ihr zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Vielen Dank, dass ihr den Tübinger Campusfunkradio Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle eingeschaltet habt. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.